Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In den nächsten 15 Jahren werden sich die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in den Ruhestand verabschieden. Schon bis 2030 werden wir allein in Deutschland 5 Millionen weniger Erwerbsfähige haben. Gleichzeitig drängen Menschen aus ärmeren Ländern nach Europa. Wie sich in Zukunft die globale Migration entwickeln könnte, haben Wissenschaftler des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung in einer Studie untersucht. Dazu gleich mehr. Unsere weiteren Themen: zwischen sexueller Revolution und Exil. Vor 100 Jahren gründete Magnus Hirschfeld das erste Institut für Sexualwissenschaft. Ich weiß, dass ich nichts weiß, eine Philosophentagung in Mainz. Gewalt und Verfolgung während der Nachkriegszeit und zum Schluss das Demokratielabor. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin wird die Entwicklung der liberalen Demokratie nachgezeichnet. Die Musik kommt heute von der Band I Used und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Etwa 10% der Weltbevölkerung tragen sich laut Umfragen mit dem Gedanken, ihre Heimat zu verlassen. Besonders hoch ist der Anteil der Auswanderungswilligen in Afrika und Lateinamerika. Doch viele von ihnen haben gar nicht das Geld, um eine Auswanderung zu finanzieren. Für andere bestehen keine legalen Wege, um in das Land ihrer Wünsche zu kommen. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat jetzt untersucht, welche Faktoren die Migration von morgen bestimmen werden, aus welchen Regionen der Welt Europa zukünftig Zuwanderung zu erwarten hat und von woher sich erhoffte Fachkräfte rekrutieren lassen. Gestern wurden die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Wolfgang Nölke berichtet.
Die Zahl der Migranten in der EU steigt.
So Rainer Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, zum Fazit der Studie, nachdem 10% der Weltbevölkerung den Wunsch habe, aus ihrem Land auszuwandern.
Und das gibt den Bestand an von Menschen, die in einem anderen Land geboren sind. Er steigt aus allen Weltregionen. Und das heißt, dass aus allen Weltregionen zusehends mehr Migranten in den Ländern der EU leben. Aber, wichtig dabei, die meisten stammen aus der EU. Sie stammen aus der EU, sitzen aber, arbeiten, leben, wohnen in einem anderen Land der EU. Und das zeigt gerade für die EU, dass Migration etwas ziemlich Normales ist. Es zeigt aber auch, dass die Menschen, wenn sie wandern, eher über kurze Distanzen wandern. Also Menschen aus Bulgarien wandern dann meinetwegen nach Deutschland oder aus Portugal nach Deutschland, aber die gehen dann nicht zwingend nach Japan oder nach China, eben über große Distanzen.
Arbeitssuche sei das Hauptmotiv. Die als Frage betitelte Studie Europa als Ziel beantwortet nur eine Minderheit der 258 Millionen Migranten mit einem Ja. Die Mehrheit, 164 Millionen, bevorzugten im Jahr 2017 die USA, Russland und Saudi-Arabien. Adrien Carrasco-Heyermann, einer der Autoren der Studie, beschreibt den Zusammenhang zwischen dem steigenden Bruttoinlandsprodukt BIP im jeweiligen Heimatland und dem Willen auszuwandern.
Dass ab etwa 2.000 bis 3.000 Dollar BIP pro Kopf die Abwanderungsrate relativ zügig nach oben steigt und ungefähr bei 7.000 bis 13.000 ihren Höhepunkt erreicht und danach wieder sinkt.
Heyermann fand in allen Ländern dieses identische Muster, das damit eine in der sogenannten ersten Welt verbreitete Vermutung in Frage stellen dürfte.
Dieser Zusammenhang zeigt einen wichtigen Aspekt von Migration, nämlich dass mehr ökonomische Entwicklung erstmal auch mehr Migration bedeutet, weil mehr Menschen durch eine gute Entwicklung in die Lage versetzt werden zu wandern. Und diese Erkenntnis steht dem Schlagwort Fluchtursachen bekämpfen gewissermaßen entgegen, dem die Annahme zugrunde liegt, eine positive Entwicklung würde Migration insgesamt einschränken.
Die Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung verzichtet auf Lösungsvorschläge, beleuchtet aber die Praxis erfolgreicher Entwicklungsländer, die zunächst ihr Gesundheitssystem ausbauen, um den Schwerpunkt dann dem Bildungssystem zu widmen, so Institutsdirektor Rainer Klingholz. Gesunde, überlebensfähige Säuglinge und Kinder böten den Müttern mehr Zeit für Bildung.
Bildung ist wichtig, weil gerade Bildung für Frauen dazu führt, dass Familien kleiner werden, dass gebildete Frauen weniger Kinder haben. Und weniger Bevölkerungswachstum, was der Effekt von weniger Kindern ist, bedeutet, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen in einem Land verbessern, weil dann weniger Menschen vom Nachwuchs her einen Arbeitsplatz brauchen. Und wenn es dann gelingt, diese Arbeitsplätze für die letzten jungen Generationen zu schaffen, dann haben wir eben eine wirtschaftliche Entwicklung wie in Südkorea. Und es gibt Berechnungen dazu, die sagen, dass ein Drittel des wirtschaftlichen Erfolges von diesen asiatischen Tigerstaaten wie Südkorea darauf beruhen, dass die Kinderzahlen relativ schnell gesunken sind und dass das Bevölkerungswachstum nachgelassen hat.
Rainer Klingholz nennt Äthiopien, dessen Regierung sich dieses asiatische Erfolgsmodell zum Vorbild nahm.
Wir wissen aus dem Beispiel Äthiopien, was genau die gleichen Instrumente genutzt hat in den letzten 10, 20 Jahren, dass das sehr wohl funktionieren kann. Denn auch in Äthiopien hat sich die Kinderzahl je Frau fast halbiert. Die Zahl der Arbeitsplätze hat sich extrem gesteigert. Und Äthiopien ist als ehemals sehr armes afrikanisches Land auf einem sehr guten Entwicklungsweg. Es hat seit 15 Jahren das stärkste Wirtschaftswachstum in ganz Afrika.
Trotzdem gilt auch hier ein bei steigendem Wohlstand höheres Risiko der Abwanderung.
Die Migrationswünsche werden dann größer, wenn es nicht gelingt, allen jungen Menschen gut bezahlte Arbeit zu geben. Denn dann wissen gerade die Menschen mit einem besseren Bildungsstand, dass sie in anderen Ländern auch Möglichkeiten haben, sich ein Einkommen zu erwirtschaften. Und dann bedeutet wirtschaftliche Entwicklung und mehr Bildung mehr Migration oder mehr Migrationspotenzial, weil dadurch mehr Menschen in die Lage versetzt werden, eine Migration zu organisieren und vor allem zu finanzieren, denn eine Migration kostet immer Geld.
Doch die meisten Migranten bleiben in ihrer Region. Die deutsche Bevölkerung würde der Migration offen gegenüberstehen. 59% Befragter seien der Meinung, zitiert Rainer Klingholz, dass Zuwanderer unser Land durch ihre Arbeit und ihre Talente stärker machen. Nur für 35% der Befragten seien Migranten, Zitat, eine Last, weil sie Arbeitsplätze wegnehmen und Sozialleistungen kassieren. Zitat Ende. Klingholz fordert eine EU-weite gemeinsame Migrationspolitik, denn es wäre dringend notwendig, für Zuwanderung attraktive Bedingungen zu schaffen.
Wir haben heute über 80 Länder auf der Welt, die nicht mehr bestandserhaltende Nachwuchszahlen haben, die also nicht mehr aus eigener Kraft wachsen. Sie können nur noch mit Zuwanderung wachsen oder stabil bleiben. Das werden mehr. Das heißt, der Wettbewerb um Zuwanderer wird in den nächsten Jahrzehnten steigen. Und gerade die hochentwickelten Industrienationen müssen sich gut aufstellen, um an die Zuwanderer langfristig heranzukommen, die für den Erhalt der Wirtschaft notwendig sind.
Klingholz' Prognose geht davon aus, dass sich dann trotz der inzwischen 7,7 Milliarden Menschen zählenden Weltbevölkerung langfristig friedlichere Gesellschaftsformen entwickeln.
Diese Gesellschaften werden besser gebildet sein als heute. Sie werden dadurch länger erwerbsfähig bleiben können, länger fit bleiben können. Und sie werden vor allem friedlicher sein, weil alternde Gesellschaften seltener Kriege anzetteln als junge Gesellschaften, in denen viele junge Menschen keine Position in der Gesellschaft finden. Und diese Gesellschaften, die dann irgendwann anfangen zu schrumpfen, werden hoffentlich auch besser in der Lage sein, sich mit den anthropogenen Veränderungen, also mit den Umweltveränderungen, die wir heute anrichten, in 50, 60, 80 Jahren zurechtzufinden, also mit steigenden Meeresspiegeln. Und auch in diesem Sinne wäre es ganz praktisch, wenn dann weniger Menschen leben, weil diese Veränderungen werden gravierend sein und gerade die Küstenregionen, wo sehr viele Menschen leben, massiv betreffen.
Der Wettbewerb um Zuwanderer wird in den nächsten Jahrzehnten steigen. Ein Fazit der aktuellen Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung über die Zukunft der globalen Migration. Wolfgang Nölke berichtete. Homosexualität ist inzwischen für die meisten Deutschen etwas Selbstverständliches und Normales, Gott sei Dank. Es gibt immer noch eine kleine Gruppe, die darin etwas Widernatürliches sehen, aber das ist die Minderheit. Das bedeutet nun nicht, dass die Mehrheit der Heterosexuellen völlig unbefangen mit Homosexuellen umgehen. So ist das nicht, da gibt es immer noch Berührungsängste. Aber das ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Damals galt Homosexualität als krankhaft und kriminell, wurde verfolgt und war verboten. Einer der Vorreiter der Schwulenbewegung war der Arzt Magnus Hirschfeld. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 6. Juli 1919, gründete er in Berlin das erste Institut für Sexualwissenschaft. Dessen facettenreiche Geschichte zeichnet Justin Westhoff nach.
Ende des 19. Jahrhunderts war Sexualität noch Tabuthema. Es gab kaum allgemeines Wissen über Verhütung oder Geschlechtskrankheiten, geschweige denn über Sexualverhalten. Der Arzt Magnus Hirschfeld gründete 1897 das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. Es ging um Aufklärung sowie um Abschaffung des Abtreibungsverbots und des Paragraphen 175.
Herr Dr. Magnus Hirschfeld ist ein Sachverständiger. Ja, dieser Herbst ist in Berlin jetzt riesig populär. Der Hirschfeld hat das, gebe ich zu, in manchen Punkten recht.
Dr. Hirschfeld war Sexualreformer und Wissenschaftler in einem, sagt Ralf Dose von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft.
Hirschfeld war immer der Meinung, Wissenschaft ist nicht um ihrer selbst, sondern für den Menschen da. Und das heißt eben, dass man ihre Erkenntnisse in politische Aktionen umzusetzen hat.
Homosexualität wurde als krankhafte Störung kriminalisiert und pathologisiert, etwa durch Psychiater. Doch langsam änderte sich das. Professor Erwin Häberle hat längere Zeit das Berliner Archiv für Sexualwissenschaft geleitet.
Das baut sich langsam auf mit der beginnenden Industrialisierung. Dann kommen im Laufe des 19. Jahrhunderts hinzu verschiedene sexuelle Befreiungsbewegungen. Auch schon der Feminismus, aber natürlich dann ganz besonders die Schwulenbefreiung.
Hirschfelds wohl größter Verdienst, so Ralf Dose,
hat sehr früh schon gesagt, man kann in seiner sexuellen Präferenz unterschiedlich ausgeprägt und man kann männlich, weiblich oder irgendwie dazwischen sein. Und diese vier Komponenten vermischen sich in jedem einzelnen Menschen in einer ganz eigenen Mischung, sodass jeder einzelne Mensch eine Zwischenstufe ist und als solche oder solcher wahrgenommen werden muss.
Der Pionier Hirschfeld war selbst schwul, Sozialdemokrat und Jude. Deshalb wurde es für ihn in den 1930er Jahren immer gefährlicher.
Diese Mixtur macht das Institut zu einem Symbol, das sich gut eignet. Wir räumen hier auf und schaffen Ordnung und Sittlichkeit im Lande.
Als Magnus Hirschfeld 1931 auf einer Forschungsreise in den USA ist, raten ihm Freunde, nicht zurückzukehren. Im Mai 1933 verwüsten SA-Studenten sein Institut, auch seine Bücher werden verbrannt. Er starb im Mai 1935 im Exil. Nach dem Krieg geriet er erst einmal mehr oder minder in Vergessenheit. Nur der Amerikaner Alfred Kinsey erregte in den 1950er Jahren mit einer Befragung großes Aufsehen. Dabei hatte Hirschfeld schon 1906 Umfragen gemacht. Ralf Dose begründet, warum es keinen nahtlosen Neuaufbau gab.
Hirschfeld und seine sexualwissenschaftlichen Ansätze sind bis auf ganz, ganz wenige völlig vergessen gewesen. Man wollte sich auch nicht erinnern. Die gesamte Sexualreformbewegung der 20er Jahre, die Kampagnen gegen den Paragraph 218, die ganze Diskussion um die Empfängnisverhütungsmittel, die hatten ja in den 50er Jahren der Adenauerzeit alle überhaupt gar keine Chance.
Erst deutlich später passierte in Stufen das, was sexuelle Revolution genannt wurde.
Der Neuansatz der Sexualwissenschaft, das waren dann die jungen Leute, die Kinsey rezipiert hatten, die Sozialwissenschaften rezipiert hatten. Das waren Volkmar Sigusch, das war Gunter Schmidt.
Professor Gunter Schmidt war ehemals Leiter des Hamburger Instituts für Sexualforschung.
In den 70er Jahren gingen die Menschen massenhaft dazu über, die Sexualität von der Ehe freizusetzen. Und indem man das tat, war nun fast alles möglich. Diejenigen jungen Leute, die sagten, wir wollen nicht mehr bis zur Ehe warten, sondern wenn wir einen Liebsten oder eine Liebste gefunden haben, dann wollen wir Sexualität haben. Und das nächste in den 80er Jahren ist, dass die Frauen durchsetzen, dass sie die gleichen Rechte haben wie die Männer.
Zu dieser Befreiung trugen unter anderem Aufklärung durch Dr. Sommer von der Jugendzeitschrift Bravo, Beate Use sowie Oswald Kolle bei.
Gewiss, Hirschfelds Lehren beruhen teilweise auf Voraussetzungen, die die heutige Geschlechterforschung nicht mehr vertritt.
Professor Andreas Krass arbeitet an der Humboldt-Universität Berlin im Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. In einem Feature für den Deutschlandfunk erklärte er, warum die Sexualwissenschaft heute Hirschfelds Erbe auch kritisch betrachtet.
Vor allem weist sie die Lehre der Eugenik zurück, die im frühen 20. Jahrhundert als wissenschaftlicher Konsens galt und zunächst auch von Hirschfeld geteilt wurde. Doch schrieb Hirschfeld unter dem Eindruck des Nationalsozialismus ein Buch, in dem er deutlich erklärte, dass Rasse keine Realität, sondern ein Konstrukt sei.
Und selbst der Guru der sozialwissenschaftlichen Sexualforschung, Professor Volkmar Sigusch, hat in späteren Jahren die negative Sicht auf Hirschfeld relativiert.
Ich glaube, dass Hirschfeld sehr neugierig war, wenige Vorurteile hatte in sexuellen Dingen, sich auch belehren lassen konnte und dass er in seiner Zeit zu den wenigen Sexualforschern gehörte, die den doppelten Blick hatten, also in der eigenen Kultur mehr sehen als andere. Und das, was in der fremden Kultur auf einen zukommt, ohne Vorentscheidungen wahrzunehmen.
Doch die moderne interdisziplinäre Sexualforschung wurde in Deutschland mehr oder minder abgewickelt, sagt Ralf Dose.
Richtig ist, dass es nur sehr schwer möglich war, sozialwissenschaftliche Konzepte von Sexualforschung an den Universitäten zu etablieren. Es gab dort immer die ganz traditionelle Vorstellung, Sexualität ist etwas, was in der Medizin zu bearbeiten ist, vielleicht auch in der Psychiatrie. Es gibt Sexualwissenschaft akademisch eigentlich nur noch innerhalb der medizinischen Fakultät.
Das aber ist genau das, was der Pionier der deutschen Sexualwissenschaft, obwohl selbst Arzt, nie gewollt hatte. Ralf Dose, Mitbegründer der neuen Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, versucht mit seinen Mitstreitern, das nun wieder zu ändern.
Wir versuchen, dieses breite Konzept von Sexualität und Sexualwissenschaft wieder sichtbar zu machen. Wir sind dabei, ein Kulturhaus zu entwickeln. Da werden Einrichtungen, die Sexualpädagogik betreiben, mit hineinziehen. Wir wollen damit auch in die Stadt hineinwirken. Und dann soll dort selbstverständlich auch sexualwissenschaftliche Forschung ihren Platz haben.
Zwischen sexueller Revolution und Exil. Vor 100 Jahren gründete Magnus Hirschfeld das erste Institut für Sexualwissenschaft. Ein Beitrag von Justin Westhoff.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften. Auch als Podcast.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Was wir aber alle wissen, ist, wem dieser berühmte Satz zugeschrieben wird, nämlich dem griechischen Philosophen Sokrates. Und damit sind wir bei den Anfängen von Philosophie und Wissenschaft. Für viele ist die Philosophie die Königin der Wissenschaften. Andere bezweifeln, dass Philosophie überhaupt eine Wissenschaft ist, denn, so sagen sie, zumindest sei sie keine Erfahrungswissenschaft wie etwa Biologie oder Physik. Man kann ihre Aussagekraft nicht mit empirischen Methoden überprüfen, womit wir auch mitten in der aktuellen Diskussion um Philosophie und Wissenschaft sind. Philosophie als Wissenschaft war das Thema einer internationalen Tagung an der Universität Mainz am vergangenen Wochenende. Markus Miljanic berichtet.
In der Phase, bevor die Naturwissenschaften sich endgültig entfalteten, also Physik, Chemie, Psychologie und so weiter, hatte die Philosophie im Wissenschaftsbetrieb einen überragend hohen Stellenwert. Philosophie war nicht nur Wissenschaft, genau genommen war sie die zentrale Wissenschaft überhaupt.
Heute wird die Bezeichnung der Philosophie als Wissenschaft eher skeptisch gesehen, weil eben die Erfahrungswissenschaften sozusagen das Paradigma für Wissenschaftlichkeit vorgeben.
Matthias Kossler, Professor für Philosophie an der Universität Mainz und Leiter der Schopenhauer Forschungsstelle.
Es gab noch Jura und Medizin als andere Fächer. Alles andere, was wir heute mit Naturwissenschaften, Psychologie und was wir jetzt heute alles differenziert haben, das war alles eine Wissenschaft. Aus diesem Gemeinsamen der Philosophie sind die verschiedenen Wissenschaften hervorgegangen, haben sich emanzipiert.
Außerdem haben sie Methoden entwickelt, die sich zwangsläufig von denen der Philosophie unterscheiden mussten. Philosophie ist keine Erfahrungswissenschaft, wie etwa Biologie oder Geologie, bei denen Hypothesen und Theorien an der Erfahrung scheitern können. Forschungsergebnisse in Erfahrungswissenschaften lassen sich durch Beobachtung überprüfen, in der Philosophie ist das nicht möglich. Außerdem, so Matthias Kossler, kennt die Philosophie keinen linearen Fortschritt. Sie sieht ihre Aufgabe darin,
die Methode der Wissenschaft zu reflektieren und die Begriffe, auf denen die Wissenschaft aufruht, beispielsweise Natur oder Materie in Bezug auf die Naturwissenschaften, immer wieder zu befragen, was ist Natur eigentlich, was ist Materie, dass das die Philosophie immer in dem Zusammenhang der gesellschaftlichen Situation auch machen muss. Und von daher gibt es einen Fortschritt sozusagen in der Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen Entwicklung, aber keinen linearen Fortschritt, sodass man sagen könnte, die eine Philosophie baut auf der anderen auf, so wie bei den Naturwissenschaften, und wir können die anderen vergessen und die neueste ist immer die beste. Das kann man in der Philosophie nicht sagen.
Trotzdem entwickelten Philosophen immer wieder Konzepte und Ideen, Philosophie und Wissenschaft miteinander zu versöhnen. Hegel etwa versucht es mit dem Begriff Holismus, einer Lehre, die alle Erscheinungen des Lebens aus einem ganzheitlichen Prinzip ableitet. So Nina Lott, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar der Universität Mainz.
Damit sie Wissenschaft ist, die Philosophie, muss sie in der Form des Systems auftreten. Also Hegel sagt, das Wahre ist das Ganze. Insofern ist Hegels Philosophie ein Holismus, in dem jedes Wissenselement im inferentiellen Zusammenhang mit allen anderen Wissen dargestellt werden muss. Also alles im System muss vermittelt und abgeleitet werden können. Dies tut bei Hegel der Begriff. Das würde die Wissenschaftlichkeit ausmachen.
Selbst aufkeimende Einzelwissenschaften versuchte Hegel in sein holistisches System einzugliedern.
Er würde sagen, die Einzelwissenschaften sind sozusagen enthalten als aufgehobene Unterschiede in seinem Gesamtkonzept. Also in seiner Wissenschaft der Logik versucht er, die allgemeinen Denkformen darzustellen. Er würde sagen, dass die Einzelwissenschaften sozusagen auch auf diese allgemeinen Denkformen angewiesen sind.
Schelling, ein Hauptvertreter des deutschen Idealismus, versuchte sogar, das Experiment, ein zentrales Element von Erfahrungswissenschaft, in seine Philosophie zu integrieren. Wie er das machte, erklärt Erik Eschmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Seminar der Universität Mainz, so.
Ein Beispiel ist immer in der Philosophie relativ schwer. Was man allerdings machen kann, ist vielleicht mal zu zeigen, wie er das Verhältnis auseinanderlegt. Nämlich indem er zeigt, dass das Experiment durchaus für die Kontingenten, das heißt für die zufälligen Erscheinungen in der Welt relevant sind, da ein System des Wissens, das a priori vorgehen soll, wie es bei Schelling der Fall ist, nicht von alleine auch alle möglichen Erscheinungen deduzieren kann, sondern angewiesen ist auf die Resultate der Experimente gewissermaßen als Zwischenglieder dienen sollen, um ein System des Wissens der Natur a priori konstruieren zu können.
Trotz aller Versuche, Philosophie als Wissenschaft zu definieren, wirklich gelungen ist es bis heute nicht. Dabei, so Matthias Kossler, Professor für Philosophie an der Universität Mainz, reicht schon ein Blick auf den modernen Wissenschaftsbegriff, um Ungereimtheiten aufzudecken und mögliche Perspektiven der Philosophie deutlich zu machen.
Man scheint so immer zu wissen, was Wissenschaft ist, weil man es eben mit Erfahrung kombiniert, Experimenten. Aber wenn man die Paradigma für die Wissenschaft genau bestimmen will, wird das sehr schwierig. Man kann im Allgemeinen sagen, Wissenschaft sollte ein rationales Verfahren sein, das in der Gesellschaft anerkannt wird als argumentationsfähig. Das ist sehr allgemein, aber es muss in Bezug auf die Philosophie auch allgemein bleiben, weil die Philosophie eben sozusagen den Dialog zwischen verschiedenen Wissenschaften gestalten sollte. Und zwar auf rationale Art, nicht auf beliebige.
Methodisch heruntergebrochen auf den Minimalkonsens, Wissenschaft solle ein rationales Verfahren sein, das die Gesellschaft als argumentationsfähig anerkennt, hat Philosophie durchaus Aufgaben bezüglich anderer, ohnehin anerkannter Wissenschaften.
Beispielsweise Atomkraft, die Gefahr der Vernichtung der Menschheit, das sind ja ethische Gesichtspunkte, die den Wissenschaftler eigentlich gar nicht interessieren müssen. Der macht seine Forschung und sagt, die können auch nicht aufgehalten werden, die Forschung geht immer weiter. Das wäre zum Beispiel auch eine Aufgabe der Philosophie, hier die Grenzen der wissenschaftlichen Forschung festzuhalten und eben kritisch zu beobachten im Vergleich zu den ethischen Anforderungen, die an Forschung gestellt werden, zu den anderen Ansätzen, die es in der Forschung auch gibt. Also es gibt ja nicht nur naturwissenschaftliche Behandlung der Natur, sondern die Natur wird auch ästhetisch behandelt. Nehmen wir mal zum Beispiel den Bereich der Medizin, da gibt es ja auch jetzt alternative Heilformen, die man eben jetzt nicht einfach nur aussparen kann, sondern in ihrer rationalen Begründungsfähigkeit dann auch untersuchen muss. Und das wäre so etwas, was die Philosophie in Bezug auf die Wissenschaften leisten sollte.
Philosophie und Wissenschaft. Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Als das Deutsche Reich am 8. Mai 1945 kapitulierte, begann damit nicht von einem Tag auf den anderen der Frieden. Die Zeit der Gewalt war keineswegs vorbei. Vielmehr begann mit der Nachkriegszeit ein neues Kapitel der Gewalt mit Gräueltaten, Verfolgung und Vergewaltigungen. Und zwar in allen 4 Besatzungszonen, aber auch in Osteuropa und in Asien. Ende vergangener Woche lud das NS-Dokumentationszentrum München gemeinsam mit der Ludwig-Maximilian-Universität zu einer Tagung über Gewalt in der Nachkriegszeit ein. Anselm Weidner berichtet.
31. August 1945. Irlheiderhof, ein Gasthof im oberbayerischen Dorfen. Polnische Zwangsarbeiter aus dem nahegelegenen DP, Displaced Persons Lager, sind in Weilern unterwegs, um sich aus den Kellern der Bauerngehöfte Nahrung zu beschaffen. Glocken auf den Dächern der Gehöfte alarmieren die bäuerliche Bürgerwehr. Einer der plündernden Polen wird auf frischer Tat ertappt und mit einer Mistgabel erstochen. Mit dieser Geschichte beginnen die beiden Initiatoren der Tagung, die Münchner Historiker Nikolai Hannig und Paul Moritz Rabe, ihren Einleitungsvortrag. Plünderung, Lynchjustiz, Vergewaltigung, Morde als Racheakte, spontane Erschießung von SS-Wachpersonal durch alliierte Soldaten in gerade befreiten Konzentrationslagern. Das Gewaltpanorama der Nachkriegszeit ist enorm und in Publizistik und Wissenschaft immer noch unterbelichtet. So Nikolai Hannig in einer Replik auf das kürzlich erschienene preisgekrönte Buch Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1949 von Harald Jähner, das die munter anarchischen Aspekte dieser staatenlosen Zeit betont.
Die Nachkriegsjahre, vor allem die Nachkriegsjahre in Deutschland, gehen eben nicht in einer sympathischen Anarchie auf mit ihren unfreundlichen Episoden, auf die man natürlich hinweisen muss. Aber alles in allem war es doch eine Vorgeschichte des Wirtschaftswunders, des Wiederaufbaus, der Demokratisierung. Nein, es war eine durch und durch gewalttätige Zeit.
Diese Gewalt selbst im Detail anzuschauen, statt wie bisher vor allem nach ihren Ursachen zu fragen, ist in der Geschichtswissenschaft neu. In den Sozialwissenschaften spricht man von situationistischer Gewaltforschung, die auch unter dem Titel Neue Gewaltsoziologie firmiert und mit Namen wie Trutz von Trotta, Philipp Remzmar oder Wilhelm Heidmeier verbunden ist. Die Basis sind quellenbasierte Mikroanalysen von Gewaltszenen. Deren zeithistorischen Dimensionen werden erforscht, wie etwa die Tatsache, dass es in dieser Zeit kein Gewaltmonopol des Staates mehr gab. Dann wird gefragt, welche früheren Gewaltformen etwa aus dem Krieg in den Nachkrieg hineinragen, um dann zu den Wechselwirkungen von Gewalterfahrungen, etwa von Raub- und Todesmärschen, zu kommen. Und schließlich gilt es, die oft lange Vorgeschichte von Gewaltpraktiken, wie etwa das Haarescheren von Frauen, die sich mit dem Feind eingelassen haben, mit einzubeziehen. So Gewalt zu analysieren, das sei ein noch ganz neuer Ansatz in der Gewaltforschung der Geschichtswissenschaft, betonen die beiden Initiatoren der Münchner Tagung. 9 Millionen Ausgebombte und Evakuierte, 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, 10 Millionen entlassene Zwangsarbeiter und Häftlinge unterschiedlichster Völker, Abermillionen nach und nach zurückkehrende Kriegsgefangene. Über die Hälfte der Menschen in Deutschland waren nach dem Krieg nicht dort, wo sie hingehörten oder hinwollten. Und das in einer Zeit des Zusammenbruchs jeglicher staatlicher Ordnung. Was für eine hochexplosive, gewaltträchtige Situation in den 4 Jahren des Nachkriegs. Deshalb, so der renommierte britische Historiker und Gewaltforscher Richard Bessel, sei die Frage nach der Einhegung dieses Gewaltpotenzials der Nachkriegszeit die historisch viel bedeutendere als die nach der tatsächlichen Gewalt.
Es ist meiner Meinung nach von außerordentlicher Wichtigkeit zu verstehen, dass genau in dieser Zeit diese Gewalt abebbte, in fast allen Bereichen. Ich bestehe immer noch auf der These, dass genau diese Periode, 45 bis 50, dass es eine Übergangsperiode war. Und dieser Übergang zu einer erstaunlich friedlichen Nachkriegsepoche in den 50er und bis in die 60er Jahre hinein, für unser Verständnis unserer eigenen Geschichte von außerordentlicher Bedeutung ist. Also wenn man die Langzeitsgeschichte des 20. und jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts mal anschaut, sieht man, dass diese Ruhe wirklich nicht die Normalität war, obwohl wir als Nachkriegsgeneration es als die Normalität verstanden haben.
Eine der Zeitgenossenschaftsperspektive von Hannig und Raabe entgegengesetzter Blickwinkel. Er entspricht eher dem vorherrschenden Narrativ von der Nachkriegszeit als Vorgeschichte des westdeutschen Wirtschaftswunders und der beiden neuen staatlichen Ordnungen. Eine Perspektive, die die eindrucksvolle Entwicklung von den Gewaltexzessen des Zweiten Weltkriegs zur Einhegung und Zivilisierung der Gewalt hin zur rechtsstaatlichen und staatssozialistischen Ordnung in Deutschland betont und von daher die Gewalterfahrung selbst eher unterbelichtet. Aber es gibt noch einen ganz anderen, im engeren Sinne politischen Blick auf die Gewalt der Nachkriegszeit, der von dem Münchner Historiker Martin H. Geier vertreten wurde. Dabei ging er von Walter Benjamins These über den wirklichen Ausnahmezustand in seinen Thesen zur Geschichte aus. Darin heißt es, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist.
Was damit impliziert ist, ist zweifellos eine Revolte der Unterdrückten gegen die früheren Unterdrücker. Und jetzt in unserem Kontext dieser Tagung ist selbstverständlich spannend, was das 1945 bedeutet, als wirklich die Opfer in eine Position kommen, in der sie tatsächlich theoretisch den wirklichen Ausnahmezustand herbeiführen können. Ich glaube, das Ergebnis der Tagung oder der Diskussion zeigt, dass es diese Konstellation gibt, dass es einzelne Aktionen der Rache gibt, dieses Gewaltverhältnis umzukehren. Aber nun auch speziell meine These in diesem Zusammenhang ist, dass die alliierte Militärmacht sehr stark versuchte und sehr früh versuchte, diese Gewalteskalation einzudämmen.
Was sich hier im benjaminschen Sinne als potenzielle Herrschaftsumkehr für die 4 Nachkriegsjahre andeutet, so Geier, hat im Osten zum DDR-Sozialismus geführt, eingehegt als von der Sowjetunion und der aus Moskau eingeflogenen Gruppe Ulbricht kommandierter Klassenkampf von oben. Im Klima des Kalten Krieges wurden dagegen im Westen herrschaftskritische Stimmen schnell mundtot gemacht. Nicht unbedeutend ist zum Schluss der Hinweis von Paul Moritz Raabe.
Es gibt natürlich geschichtspolitisch diese Tendenz, diese Phänomene der Nachkriegszeit auch heranzuziehen, um dann die alliierte Besatzungspolitik als Ganzes zu kriminalisieren und gleichzeitig damit die deutsche Schuld zu relativieren.
Gewalt in der Nachkriegszeit. Ein Beitrag von Anselm Weidner. Die Entwicklung, die die Demokratie in Deutschland in den letzten 100 Jahren genommen hat, ist in der Rückschau atemberaubend. Ausgehend vom Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Kaiserreiches, über den revolutionären Umbruch im November 1918, dem Entstehen der Weimarer Republik, dann der Nazi-Herrschaft, dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit 2 deutschen Staaten, der Wiedervereinigung nach dem Ende des Kalten Krieges bis zur Gegenwart,
in der die Demokratie möglicherweise wieder gefährdet ist, weil autoritäre Parteien und Strömungen wieder stärker werden. Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat diesen Aspekten einen sogenannten Demokratieschwerpunkt gewidmet, indem es mit einer Ausstellung und verschiedenen Veranstaltungsformen, einem Demokratielabor und einem Demokratiedialog über mehrere Monate die Entwicklung der liberalen Demokratie in Europa abbildet. Ein Beitrag von Norbert Seitz.
Gerade in diesen Zeiten, in denen Zweifel am Wesen und Wert der liberalen Demokratie eher wieder zunehmen, in denen die Verächter der Freiheit auch bei uns in Europa wieder lauter und selbstbewusster werden. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir die Erinnerung an vergessene Heldinnen und Helden unserer Demokratiegeschichte, um die Demokratie heute wieder zu beleben und, wie ich hoffe, zu stärken.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war zur Eröffnung der Ausstellung voll des Lobes, dass das Deutsche Historische Museum an couragierte Protagonisten und vielversprechende Projekte erinnert, um die Weimarer Republik nicht nur, wie vormals üblich, vom Ende ihres Scheiterns, sondern auch von ihren progressiven Aufbrüchen her zu begreifen.
Worum es mir geht, ist, dass wir zeigen wollen, wie viel man von den Weimarer Demokraten lernen kann. Und zwar geleitet von der Einsicht, dass diese natürlich schon heftige Auseinandersetzung mit einer breiten völkischen rechten Bewegung führten und auch mit einer antidemokratischen Linken. Und insofern habe ich das Gefühl, dass wir von den Einsichten, die diese demokratischen Kräfte Weimars hatten, noch heute profitieren können.
Bekräftigt Raphael Gross, Direktor des Deutschen Historischen Museums, der als theoretischen Background für das Ausstellungsprojekt die Schrift vom Wesen und Wert der Demokratie des Staatsrechtlers Hans Kelsen gewählt hat. Den einstigen Schöpfer der österreichischen Nachkriegsverfassung hält er noch heute für den modernsten und radikalsten Demokratietheoretiker. Zwei Aspekte scheinen Gross bei Kelsen bis heute von hervorstechender Relevanz zu sein.
Dass Demokratie davon lebt, dass die Mehrheit immer auch relativ gesehen werden muss, dass die Mehrheit immer auch sehen muss, an einem gewissen Punkt muss sie auch bereit sein, die Minderheiten zu beachten. Und dass zweitens der Kompromiss, genauso wie das Wissen um die Relativität der absoluten Wahrheit, das Wesen demokratischer Weltanschauung ausmacht.
So beginnt die Ausstellung mit den Botschaften und Dekreten der Novemberrevolution, orientiert sich an wichtigen Kontroversen und fragt nach der Kompromissfähigkeit im damals neuen politischen Betrieb vor dem Hintergrund der massiven politischen Gewalt im Alltag. Ein Kapitel ist überschrieben: Freiheit, Gleichheit, Selbstbestimmung. Hierbei geht es der Kuratorin Simone Erpel um grundlegende Rechte des Einzelnen im Verhältnis zum Staat.
Das Recht auf Selbstbestimmung haben wir am Beispiel der sexuellen Aufklärung gezeigt und quasi diese Emanzipationsbestrebungen der Schwulen- und Frauenbewegung, also die quasi jetzt durch die Vereinsfreiheit ganz stark irgendwie nach vorne gehen und für die Abschaffung des Abtreibungsparagraphen eintreten. Das soll einfach auch zeigen, es gibt Grundrechte des Einzelnen, die damals noch nicht Teil der Verfassung gewesen sind. Und das ist ein gutes Beispiel, dass sich sowas wie Zivilgesellschaft herausgebildet hat.
Ergänzend zur Weimar-Ausstellung haben die Veranstalter ein Experiment gestartet, das Demokratielabor. Dort können Schulklassen, Jugendgruppen, aber auch Erwachsene aktuelle Streitfragen erörtern, im Rahmen von zweistündigen Geschichtswerkstätten mit anschließender Präsentation der eigens erarbeiteten Thesen. Dabei versucht das Demokratielabor durch Ausstellungsobjekte Neugier auf Reizthemen zu wecken. Zum Beispiel durch das Demonstrationsschild einer Muslima, die für ihr Kopftuch auf die Straße geht, Hochzeitskrawatten eines gleichgeschlechtlichen Ehepaares oder das Plakat des Künstlers Klaus Steck aus alten Kampfzeiten gegen die Bild-Zeitung. Brigitte Vogel-Janotta, die Kuratorin des Demokratielabors, erwähnt ein weiteres prominentes Beispiel.
Das Fantrikot von Mesut Özil,
Wir kennen alle die Geschichte, die sich im Zuge seiner Trikotübergabe an Erdogan ergeben hat und auch natürlich die Fragen, die sich daraus ergeben haben. Wer ist das Volk? Wer darf sich Deutsch nennen? Wer wird nie ein Deutscher sein können, auch wenn er den deutschen Pass hat? Hängt es wirklich nur vom Pass ab, ob man Deutscher ist? Das sind dann auch die Themen, die in diesem Raum verhandelt werden.
Und zwar in der sogenannten Streitbar, in der jeweils zwei Expertinnen aufeinandertreffen. So wurde am Beispiel des Falles Özil die Frage diskutiert, wer ist eigentlich das Volk? Dieter Grusewinkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung stellte dabei einen fundamentalen Gegensatz fest. Auf der einen Seite werde hierzulande Volk institutionell als Rechtsgemeinschaft begriffen. Dagegen stehe die Vorstellung einer primär ethnisch-kulturell bestimmten Gemeinschaft, die im Rechtspopulismus dieser Tage noch eine rassistische Überhöhung erfahre.
Klar ist, dass in nicht vielen Teilen der Bevölkerung die bloße juristische Staatsangehörigkeit nicht hinreichend, um jemand als Deutschen anzuerkennen, dass etwas hinzukommen muss. Das ist ein Alltagsverständnis, das verbreitet ist. Das aber nicht nur in der Aufnahmegesellschaft verbreitet ist, sondern auch unter den Einwandernden, die selbst manchmal über den Pass des Einwanderungslandes bereits verfügen, aber sich selbst gar nicht als Deutsche verstehen.
In der Streitbar ging es auch um die Frage, wie demokratisch Wahlen denn überhaupt seien. Und ob es nicht direkt demokratischer Elemente in unserem politischen System bedürfe, um neues Vertrauen für eine unter Druck geratene liberale Ordnung zu schaffen. Darüber setzten sich Claudine Niert, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V. und der Politologe Eike Christian Hornig von der TH Darmstadt auseinander. Niert fühlt sich durch das irische Beispiel angespornt, die erfolgreich praktizierte Idee eines Bürgerrates, der per Los zusammengesetzt wurde, um mit dem Parlament Streitfragen wie die Ehe für alle und ein neues Abtreibungsrecht zu verhandeln, ehe darüber per Verfassungsreferendum entschieden werden konnte.
Dieses Vorbild hat uns so interessiert, dass wir gesagt haben, im Grunde bräuchten wir das in Deutschland doch auch. Denn es gibt viele ungelöste Fragen, viele strittige Fragen, wo sich das Parlament nicht einig wird oder nicht ranwagt. Lasst uns doch mal so einen Bürgerrat vielleicht auch in Deutschland ausprobieren. Per Zufall ausgelost, die Bürger zusammenzusetzen und mal über eine strittige Frage zu diskutieren.
Bestätigt sieht Claudine Niert dieses direktdemokratische Modell durch die jüngste erfolgreiche Volksinitiative in Bayern zum Thema Artenschutz, die sich sogar vorab mit der Politik auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen konnte, ohne dass dazu noch ein Volksentscheid hätte stattfinden müssen.
Idealerweise arbeiten Bürgerräte und Parlament zusammen, weil es gibt eigentlich unglaublich viele Verzahnungsmöglichkeiten. Ein Bürgerrat, glaube ich, ist auch auf Bundesebene extrem wichtig. Wir haben viele Fragen, wie zum Beispiel jetzt auch die Organtransplantation oder auch das Klima oder auch die Flüchtlingsfrage, wären sicher Fragen gewesen, die unbedingt in solchen Foren gemeinwohlorientierte Lösungen erarbeiten können, die dann ans Parlament gebracht werden. Wir haben leider auf Bundesebene noch nicht die Möglichkeit, auch darüber abzustimmen, aber im Idealfall wäre auch das möglich.
Kontrahent Eike Christian Hornig wehrt sich jedoch gegen eine mythologische Überhöhung der direkten Demokratie.
Das geschieht insbesondere durch rechtspopulistische Akteure, die also die direkte Demokratie als das Allheilmittel darstellen, mit denen das sogenannte Volk also sich selbst wieder regieren kann und das Problem der korrupten Parteienherrschaft loswerden kann.
Doch ebenso widerspricht Hornig der Auffassung, die direkte Demokratie führe zu mehr Sachlichkeit in der Entscheidungsfindung, da die konkreten Belange der Bürger vor Ort mehr ins Zentrum gerückt würden.
Es gibt einen verbreiteten Kult des Experten in Deutschland und diese Sachlichkeit wird auf die direkte Demokratie projiziert, mit der Maßgabe zu sagen, okay, dort, wo Parteien nicht beteiligt sind und Interessenverbände nicht beteiligt sind, sondern nur die Bürgerinnen und Bürger, dort muss also das bessere Argument überwiegen. Dementsprechend sind auch die Entscheidungen und die Prozesse rund um direkte Demokratie von einer Sachlichkeit geprägt.
Neben der Weimar-Ausstellung und dem Demokratielabor bietet das breit angelegte Projekt des Deutschen Historischen Museums als Klammer auch einen demokratischen Dialog zu geschichtlichen Fragen der Demokratie, die bis heute strittig sind. Zum Beispiel, worauf beziehen wir uns, wenn wir die Verfassungstraditionen hervorheben? Tamara Ees, Staatsrechtlerin aus Wien, brauchte für den Spott nicht zu sorgen, als sie auf dem Podium darauf hinwies, wie sehr man angesichts der aktuellen Regierungskrise im heimischen Österreich der Verfassung beim Arbeiten gleichsam zusehen könne.
So, Verfassung ist ja etwas sehr Abstraktes. Das ist eigentlich so ein Spielregelkatalog, der meistens im Hintergrund läuft. Und die Spielregeln nimmt man dann zur Hand, wenn man sich nicht sicher ist, wie es jetzt weitergehen soll oder wenn man nachschlagen muss, um sicher zu gehen, was denn zumindest juristisch die nächsten Schritte sein sollen. Und das findet gerade in Österreich statt. Wir haben eine politische Krise, eine Regierungskrise, eine ganz tiefe Vertrauenskrise in die handelnden Personen. Aber was wir nicht haben, ist eine Verfassungskrise.
Währenddessen wird hier das Grundgesetz zu seinem 70. Geburtstag über den grünen Klee gepriesen. Denn die durchschnittliche Haltbarkeitsdauer einer Verfassung nach 1800 liegt nur bei rund 20 Jahren. Trotz der beachtlichen Langlebigkeit unseres Grundgesetzes gibt Christoph Möllers, Staatsrechtler an der Berliner Humboldt-Universität, zu bedenken.
Es ist eine sehr, sehr lange Epoche, die wir aber jetzt vielleicht tatsächlich anders sehen als vor 10 Jahren zum 60. Jubiläum, weil wir erkennen, dass die allgemeine Krise des demokratischen Liberalismus, die man ja auch in Deutschland spürt, uns vor Augen führt, dass die Ordnung auch zu Ende gehen kann und dass vielleicht nicht so liberale und nicht so demokratische Alternativen schon um die Ecke stehen und vielleicht darauf warten, zur Verfassung zu werden.
Als vertane Chance bewertet Möllers im Rückblick, dass der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 1990 per Anschluss und nicht per Volksabstimmung über eine gemeinsame Verfassung erfolgt sei. Mit unabweisbaren psychologischen Konsequenzen für das deutsch-deutsche Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ich denke schon, dass es ein seltsamer Gestus war, 89 zu sagen, wir überziehen einfach den Osten auch mit dem Grundgesetz und versuchen nicht mal irgendwie doch auf einer gemeinsamen Entscheidungsgrundlage uns etwas Neues zu schaffen. Das hätte ja in der Sache nicht unbedingt anders sein müssen, aber es wäre doch ein Ausdruck eines ganz anderen politischen Selbstverständnisses gewesen.
Neben der Weimar-Ausstellung, dem Labor und Dialog eröffnet das Projekt Demokratie 2019 schließlich ein weiteres Spielfeld, den Demokratischen Salon. Und dort geht es um die 4 ausgewählten Themen demokratisch wählen und demokratisch wohnen sowie demokratisch lieben und demokratisch lernen. Zu letzterem bemerkt der Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, die jugendliche Klimaprotestbewegung stelle ein Musterbeispiel für eine eigenständige Bildung zur Demokratie dar.
Was die jungen Leute, Schülerinnen und Schüler angeht, die sich auf den Fridays for Future-Demonstrationen aufhalten, würde ich weniger von einer Erziehung, denn von einer Bildung zur Demokratie sprechen. Denn es ist ja nicht so, dass diese jungen Leute von anderen, gar von Erwachsenen dazu gebracht worden wären, sondern das ist ein Impuls, der aus ihrer ureigenen Erfahrung herausgekommen ist. Deswegen bilden sie sich selbst zur Demokratie, zu einer wehrhaften, massenhaften Demokratie.
Doch das reicht noch nicht. Die demokratische Erziehung müsse auch anfangen, Kinder und Jugendliche zu lehren, verantwortlich mit Formen und Inhalten umzugehen, wie sie im Internet geboten werden. Damit man lernt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Doch wie müsste eine demokratische Erziehung in Zeiten des Rechtspopulismus aussehen? Micha Brumlik?
Das heißt zunächst einmal, dass man auch jungen Leuten klar macht, dass die von rechtspopulistischen Parteien bemühte Dichotomie von hier das Volk und dort die vermeintlich volksvergessenen Eliten, dass man verdeutlichen muss, dass das die Konflikte, die es in der Gegenwart gibt, überhaupt nicht trifft, sondern es kommt darauf an, dass man diese Konflikte und Bruchlinien angemessen nachzeichnet. Also der Verlust von Arbeitsplätzen als auch die Immigration von Arbeitskräften durch den Prozess der Globalisierung, der unwiderruflich ist. Das muss man deutlich machen.
Das Demokratieprojekt des Deutschen Historischen Museums läuft noch bis September. Auch wenn sich das hochambitionierte Team mit seiner Themenvielfalt und Veranstaltungsbreite ein wenig verzettelt zu haben scheint, erhält es bisher, zumindest im Demokratielabor, viel Zuspruch unter Jugendlichen. Wichtig auch, dass das Projekt insgesamt deutlich macht, wie sehr in Zeiten wiederaufkommender autoritärer Gespenster das selbstsichere Gefühl einer Demokratie mit Ewigkeitsgarantie erste Eintrübungen erfahren hat. Dieses Empfinden hatte schon Bundespräsident Steinmeier in seiner Eröffnung zum Ausdruck gebracht.
Die Demokratie ist uns Deutschen eben nicht in die Wiege gelegt gewesen. Sie ist eine historische Errungenschaft, die auch wieder verloren gehen kann. Denn so wenig der Demokratie vor 100 Jahren ihr Scheitern vorherbestimmt war, muss uns heute bewusst sein, so wenig ist heute ihr Gelingen garantiert.
Das Demokratielabor über ein Schwerpunktprojekt des Deutschen Historischen Museums in Berlin berichtete Norbert Seitz. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik heute kam von der Band I Used. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt des norwegischen Akkordeonisten Frode Haltli. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Im Studio war Carsten Schröder.